Thailand ist ja grundsätzlich sicher, ne? Also wir fahren dann nur wenn der Timo fährt, vielleicht doch nicht.
Ich fahre euch in die Berge und verkaufe eure Organe. Ja, ich bin alles schon ausgerechnet.
Family Affairs. Euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Hallo!
Herzlich willkommen
zu unserem wunderbaren Podcast Family Affairs. Heute ist ein großartiger Tag. Ich freue mich sehr, denn wir haben mal wieder einen Gast da. Und zwar ist das unser oder einer unserer ältesten Freunde, die wir haben, Timo aus Hilden. Ich kenne Timo seit dem 1. Oktober 1972, denn das ist mein Geburtstag, da warst du bereits schon 3 Monate alt.
Genau. Fast.
Herzlich willkommen, lieber Timo.
Willkommen, Timo.
Vielen Dank.
Ich finde das großartig.
Ich finde das auch super, weil du dir die Zeit genommen hast, hier aufzutauchen.
Genau.
Ja, ist schon ein bisschen seltener geworden, dass wir uns sehen. Ja.
Das stimmt. Jetzt erklären wir euch auch genau, warum. Denn Timo ist ja nicht einfach nur hier, um uns zu bespaßen, so wie er das sonst immer zu tun pflegt, sondern der Timo gehört zu, ich sag mal, einer Minderheit von ungefähr 40.000 Deutschen, die in Thailand leben. Seit
genau.
3 Jahren bist du nicht mehr in Deutschland, hast Deutschland in den Rücken gekehrt, zwar nicht ganz alle Brücken abgebrochen, aber du lebst in Bangkok und da haben wir zum Anlass genommen, mal darüber mit dir zu sprechen.
Warum, wieso?
So, weshalb?
Weshalb?
Ja, richtig. Also ich bin schon seit 12 Jahren regelmäßig nach Thailand geflogen, beziehungsweise habe da das erste Mal meinen alten Küchenchef besucht, in Bangkok direkt. Und fand die Stadt direkt super spannend. Und dadurch hat sich ergeben, dass ich regelmäßig rübergeflogen bin in den Urlauben, immer wieder öfter. Und irgendwann habe ich jemanden kennengelernt dort. Und ja, dann hat sich das so ein bisschen vertieft. Dann habe ich das erste kleine Apartment angemietet, wo ich dann regelmäßig geflogen bin. Und habe vor 3 Jahren tatsächlich Corona geschuldet meine Firma verkauft. Ich hatte ja ein Catering-Unternehmen in Düsseldorf.
Ihr müsst wissen, der Timo ist Koch.
Meisterkoch.
Chefkoch.
Jawohl.
Und auch wahrscheinlich sehr interessiert an der Cuisine vor Ort.
Das auf jeden Fall. Das ist ja ein Aspekt, der eben von vornherein da deutlich durchschlägt.
Ja, und bei uns im Podcast ist es ja mittlerweile so, dass wir, das war die Katze, die hat miaut, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, die läuft schon weg vom Timo. Isst man in Thailand auch Katzen? Also auch, so wie hier in Köln, ab und zu mal.
Ja, also in Vietnam sind Hunde und Katzen wahrscheinlich öfter auf der Tafel zu finden, aber ich würde es jetzt nicht ganz ausschließen.
Bitte verschon meinen Kater, jetzt hau ab, du hast gerade gefressen. Nein, wir haben so 3 Oberfragen zum Thema dieser Podcast-Folge vorbereitet. Die diskutieren wir gemeinsam und dann gibt es nachher noch eine kleine Rubrik, die wir zwischendrin erörtern und in der wir uns natürlich auch ein paar Top-Tipps für Thailand-Reisende bei dir abholen, weil du bist ja absoluter Insider und kennst dich mega aus. Und die erste Frage, die wir so hier gemeinsam besprechen, Deutschland versus Thailand, was ist besser? Können Christoph und ich überhaupt nichts zu
Nein,
sagen, weil wir waren da noch nie.
Nie in Thailand.
Thailand.
Also für mich ist es auch, bevor ich meine Firma verkauft habe und regelmäßig gependelt bin, war es für mich tatsächlich so, ich bin hier, ich habe immer noch eine Wohnung hier in Düsseldorf und wenn ich rübergeflogen bin, war das wie so ein Weltenwechsel. Das heißt, ich hatte das Gefühl, dass ich in 2 Welten lebe. Ich habe mich in meiner Wohnung immer sauwohl gefühlt. In Düsseldorf, aber jetzt auch natürlich in Thailand schon Fuß gefasst und mich da wohl gefühlt und mich zu Hause gefühlt. Und dadurch war es tatsächlich, wenn man dann morgens aufgewacht ist, nach dem Flug, ist man ja in einer vertrauten Umgebung aufgewacht, wo man aber vorher auch lange Zeit nicht war. Und das ist tatsächlich erschreckend. Und
kommt dir das denn so vor wie ein Traum, aus dem du dann aufwachst?
Ja, so ein bisschen, als hätte ich 2 Leben zur Verfügung.
Ja, okay.
Weil der Tagesablauf war natürlich in Düsseldorf durch die Firma extrem arbeitslastig. Jetzt arbeite ich ja gerade nicht mehr so.
Du arbeitest gar nicht mehr, ne?
Nein, ich habe ja die Firma verkauft und habe ein bisschen geschickt was mit Immobilien gemacht und dadurch mein Einkommen gesichert.
Ah, Timo ist eine gute Partie. Hätte ich das doch mal vor 40 Jahren geahnt. 51.
2 Leben hat, kann man auch die Kerze von beiden Seiten abbrennen.
Genau.
Das geht auch.
Nein, aber so ist natürlich der Rhythmus in Thailand ganz anders. Die gesamte Lebens Qualität, Abläufe, Wetter, Essen, Menschen, Kultur ist ganz anders als in Deutschland. Und dadurch ist das wirklich so ein radikaler Unterschied. Selbst der Supermarktbesuch, um dann morgens Croissants zu holen, ist
ein Abenteuer. Ein
himmelweiter Unterschied. Ja. Und ist dadurch fühlt man sich wie in zwei Leben.
Ja. Und wie wenn du jetzt morgens dort aufwachst,
ja.
Was machst du dann? Du hast gesagt, in Düsseldorf hast du immer sehr viel, das weiß ich auch, gearbeitet und musstest immer unter Strom stehen und warst unterwegs.
Und jetzt trinke ich erstmal ganz in Ruhe eine Tasse Kaffee.
Aber es liegt natürlich auch daran, dass du nicht mehr arbeitest. Du bist ja quasi von 180 auf 0 gefahren.
Genau.
Das muss man ja auch erstmal psychisch verarbeiten.
Ja, genau. Aber ich sag mal so, ich habe mir ja nie Zeit zum Frühstücken genommen oder nicht so ausgiebig. Und das ist mir bewusst jetzt jeden Tag noch bis heute, wenn ich dann im Sonnenschein zum Fitnessstudio laufe, wie gut es mir geht oder was ich für eine Lebensqualität da habe.
Was ich mir auch
an Lebenszeit verheizt habe in Deutschland mit meiner Arbeit.
Christoph,
wir
schlagen uns hier schon, wer den Team
auf der anderen Seite hat die also mein Arbeitseinsatz, meine Fleißigkeit oder hat dafür gesorgt, dass ich überhaupt wegkomme.
Ja, das ermöglicht. Ja, genau.
Und jetzt.
Die Katze will gestressen weg hier. Werden.
Was, also wenn du jetzt aufgestanden bist, trinkst du eine Tasse Kaffee und du frühstückst, bevor du zum Sport gehst. Was nimmst du so zu dir dann?
Ja, dann zum Beispiel je nach Saison an frischen Früchten hat man dann ganz günstig und permanent die besten Früchte und Obst zur Verfügung, die hier eben quasi nur als Flugobst zu hohen Preisen zu erhalten sind und noch nicht mal in der Qualität.
Ich sag mal Mango.
Genau, wie eine Mango. Ja. Die ist dann so butterweich und orangesaftig, wie man sie hier gar nicht kennt.
Nur aus der Dose.
Du kannst sie da direkt vom Baum pflücken.
Ich kann die vom Baum pflücken.
Das ist großartig. Weißt du, was ich ein bisschen schräg finde? Also im World Happiness Report kennen wir ja alle, da liegt ja Finnland zum Beispiel sehr,
ganz,
sehr weit vorne, ganz weit oben, liegt Thailand angeblich auf Platz 60, Deutschland aber auf 16. Wie erklären wir uns das und wie passt das in dein Gefühl?
Ja, das liegt daran, dass in Thailand gibt es schon eine große soziale Schere und es gibt auch sehr viel Armut und viele Landesteile mit einfacher Bevölkerung und niedrigen Einkommen und so weiter. Das heißt, ich bin natürlich in einer ganz besonderen Situation. Ich muss nicht mehr arbeiten, ich muss das Geld, europäisches quasi hartes Geld, was ich da auf einem hohen Standard ausgeben kann, was ja weit über dem Durchschnittslohn liegt eines Thais. Das heißt, für mich ist natürlich die Lebensqualität schon dadurch wesentlich hoch oder liegt wesentlich höher als bei dem Thai, der noch bis zum bitteren Ende arbeiten muss oder um seine Existenz sorgen muss. Und dadurch kann man natürlich mit Sicherheit sagen, im Durchschnitt, dass die Leute hier mit Einkommen, mit sozialer Sicherung und sozialem Netz besser zurechtkommen und das höher bewerten.
Ja.
Und mein individuelles Empfinden, dass ich auch das Wetter mag, die Sonne mag und die Kultur mag, die vielleicht für viele befremdlich ist, das Essen ist für viele befremdlich.
Ich liebe
ist für
Thai
mich eine
Food.
Hohe Lebensqualität, aber der, sag ich mal, Deutsche mag ja, legt Wert auf andere solide, grundsätzliche Sachen, braucht im Supermarkt eine bestimmte volle Auswahl, die Sauberkeit, die Hygiene, also Standards, die in Thailand vielleicht anders bewertet sind. Und dadurch glaube ich, dass so allgemein die meisten Thais das ja auch nicht so empfinden, wie ich es empfinden kann von der Lebensqualität.
Naja gut, du bist natürlich in einer großen Ausnahme, das stimmt. Wie darf man sich deinen Wohnraum in Bangkok jetzt vorstellen? Wie lebst du dort?
Also das Schöne ist, dass Bangkok fast genauso aufgeteilt ist wie Düsseldorf. Das heißt, ich konnte mich relativ schnell orientieren. Das heißt, der Flussverlauf ist fast ähnlich.
Achso, ich dachte, deine Wohnung ist gerade so ist genauso aufgeteilt wie in Düsseldorf mit dem
Komisch.
Fluss mitten durch
ich bin Wohnzimmer. Gar nicht in
Thailand. Nein. Und ich wohne quasi in der nördlichen Innenstadt von Bangkok. Bin also mittendrin.
Wie heißt das? Wie heißt der Ortsteil?
Das ist Ratchadapisek.
Ratchadapisek.
Und,
du sprichst ja auch ein bisschen Thai, ne?
Ich sprich.
Nicht nur ein bisschen.
Sprich. Da kommen
wenn wir jetzt hier um die Ecke gehen und bestellen was vielleicht, dann kann der Timo dann richtig loslegen.
Kann ich Katze bestellen, ohne dass ihr es ahnt. Nein, ich lebe also jetzt in einem Haus im nördlichen Teil. Das ist ein eigentlich sehr gepflegter, ruhiger Stadtteil. Und das wesentlich Schöne ist, dass es weit von den Touristenzentren weg entfernt ist. Das heißt, auch in meinen Einkaufsmöglichkeiten, im Fitnessstudio und sonst was, treffe ich so gut wie keine Touristen an. Das ist also ganz wohltuend, weil das das ist einfach ein anderes Bild in den Stadtteilen, wo die Touristenströme durchlaufen. Ähnlich, sag mal, wie in Berlin, wo alle am Kudamm vielleicht einmal rüberfahren wollen, die Busse langfahren, die Doppeldecker-Touri-Busse.
Halt nervig auch, wenn man da immer lebt. Ne?
Anstrengend, das habe ich eben nicht. Und also ich lebe da ja ganz normal. Ich lebe ja nicht als Tourist da, ausgetobt habe ich mich da schon. Natürlich sind wir auch heute noch viel unterwegs. Aber ich meide jetzt eigentlich überwiegend, es sei denn, ich habe Besuch, die Touristenviertel.
Also du bist in einem Reihenhaus, in einem Apartmenthaus, in einem einzelnen Haus. Genau, ja. Das wollte ich, ich weiß das ja, aber ja. Dass du es mal für unsere Zuhörer beschreibst.
Also viele mögen ja eher diese Kondominiums, das sind Apartmentanlagen mit eben Pool, Fitnessstudio, Concierge Service und so weiter. Das mögen auch die Thais sehr gerne, weil sie dann keine Verantwortung rund um das Haus tragen müssen. Ich finde das wesentlich angenehmer. Wie gesagt, ich hatte erst ein kleines Apartment. Das wurde mir dann irgendwann zu eng, zu klein auf Dauer. Und finde es eigentlich angenehmer, auch mit dem Außenbereich zum Abstellen vom Motorrad, Roller und so weiter, ein bisschen Grün drumherum und ich mag es eher. Wir haben aber auch sehr viel Glück gehabt. Die Eigentümerin lebt in England, ist eine Thai, aber hat so ein bisschen europäisch das Haus gestaltet. Das ist sehr lichtdurchflutet im Gegensatz zu anderen Thai-Häusern, die eher dunkel sind. Da ist die Terrasse auf der Nordseite. Damit die sind ja alle ein bisschen sonnenscheu und das haben wir genau das Gegenteil. Ich habe also so einen genauen Misch, dass ich da die Temperaturen und das Wetter ganz gut ertragen kann.
Hast du eine Klimaanlage?
Wir haben Klimaanlagen drin, aber benutzen die kaum. Außer in der Sommerzeit, wenn es wirklich richtig heiß ist, weil die Isolierungen anders sind. Das heißt, die Wände sind dann noch abends knackig warm.
Ja.
Und dann kühlen wir mit aber Klimaanlage.
Aber es ist immer warm.
Es ist immer warm, wobei es gibt eben eine Winterzeit und der Thai-Referenzbereich für angenehm liegt auch in einem ganz kleinen Radius. Also das merkt man in den Gesprächen mit den Thais. Meistens ist es entweder zu heiß den Thais auch oder direkt zu kalt.
Und wo ist das ungefähr nach deiner Erfahrung?
Also es gibt drei Jahreszeiten, Sommerzeit, Winterzeit, Regenzeit. Und die Sommerzeit ist natürlich jetzt gerade liegt die Sommerzeit auch gerne über 40 Grad durchgehend.
Mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Dann kommt die Regenzeit. Das hört sich erst so ein bisschen traurig an, ist aber nicht so wie Regenzeit in Deutschland, dass es nur kalt und nass ist. Die Temperaturen sind noch hoch, auch um die 25 bis 30 Grad. Man hat eine hohe Luftfeuchtigkeit, man ist auch unterwegs, aber es regnet nicht den ganzen Tag nur traurig.
Ich finde das eigentlich ganz schön. Ich mag das, wenn es warm ist und wenn es regnet. Das ist so tropisch.
Ist auch schön. Außer man ist irgendwo unterwegs, dann ist man entweder in Sekunden klitschenass oder muss eben rechts ranfahren, gerade mit dem Roller. Man ist aber auch anders ausgestattet. Man hat also so Gummischuhe an oder nur Schlappen, die dann nass werden können. Dann ist das kein Problem mit dem Umgang damit.
Ja.
Und Winterzeit ist eben auch die meiste Reisezeit. Also nach Oktober, Ende Oktober fängt die Winterzeit an. Und das ist die attraktivste Zeit auch über Weihnachten, Silvester, wo die meisten Touristen kommen, dann ist es bis zwischen 25, 28 Grad, also sehr angenehm.
Jetzt,
am Meer gerade erst recht.
Ich fahre ja jetzt dich besuchen. Im Juli. Haben viele zu mir gesagt, bist du Jack im Juli nach Thailand, aber ich habe dann gedacht, was soll's, ich besuche ja dich.
Ja, wegen der Regenzeit.
Ist mir das Wetter ja egal.
Also man kann auch Pech haben und dann 14 Tage viel Regen haben, aber es ist ja trotzdem für einen Europäer eine angenehme Wärme. Ich fahre ja trotzdem mit dem Motorrad los. Es ist ja nie kalt. Es ist ja nie dieses Empfinden wie hier, der kalte Regen peitscht im Gesicht oder so ist es nicht. Man kann einfach nur, es ist schon was anderes, wenn natürlich komplett die Straßen trocken sind, die für Ausflüge und so weiter.
Ja, und auch wenn man bremsen muss.
Ja, das wird schon alles. Ja.
Timo, du hast
mein Leben in Timos Händen.
Ja, du hast mir mal erzählt, also wir haben ja so ein Eindruck immer, wenn man, also ich und Alexandra, wir waren ja noch nicht da. Man hat ja immer einen Eindruck, wenn man sich vorstellt, wie das da ist, der häufig sich aus Filmen oder sowas zusammensetzt, weil man ja selber noch nicht da war. Und ich stelle mir das sehr rasant vor, dieses Leben da. Also es ist viel, was ich damit sagen will, ist jetzt nicht im Verkehr, sondern es ist viel los. Und du hast mir mal erzählt, dass Bangkok eine sehr junge Stadt ist.
Also Bangkok, man kann schon fast sagen, dass man Thailand aufteilen kann in Bangkok und Thailand. Also Bangkok ist schon eine spezielle Stadt für sich. Da ist 24 Stunden alles mit Vollgas in Bewegung und auf.
So wie New York. City.
24 Stunden kriegt man alles, was man will. Aha. So, und sobald man aus Bangkok rausfährt, wird es auch gerade am Meer, an den Inseln, wird es idyllisch. Es gibt noch Chiang Mai im Norden, da ist auch ein bisschen mehr los. Also es gibt ein paar größere Städte schon, aber es ist nicht vergleichbar mit Bangkok, wo tatsächlich 24 Stunden lang Vollgas
herrscht.
Also ich bin, bevor ich hier hingeflogen bin, nachts um 3 noch vom Freund zurückgefahren. Es war mehr los als hier beim Japan-Tag in Düsseldorf, einmal im Jahr, wenn die Straßen voll. Das ist da einfach jeden Tag. Das ist auch zwischendurch ein bisschen anstrengend,
das
weil man dann überlegen
fragen, ja.
muss, wenn man sich verabredet, kommt es darauf an, auf die Uhrzeit und auf den Tag, wann man wie wohin fährt. Ob mit der U-Bahn, mit dem Bus, mit dem Motorrad, mit dem Roller oder besser zu Fuß geht.
Ja. Aber du hattest mir mal erzählt, das hat einen bestimmten Grund, dass da so viel los ist und die Leute so jung sind, weil...
Es ist die Wirtschaftsmetropole erstmal. Ja, das heißt, es ist auch ein bisschen mit dem, nicht Rentensystem, aber mit wie die Thai-Gesellschaft funktioniert. Das heißt, die jungen Leute gehen in Bangkok zur Schule, zur Universität, machen dort ihre Ausbildung, werden auch gerade von den Eltern, die auf dem Land leben, finanziell unterstützt. Dann haben die vielleicht Kinder sogar, die teilweise dann in Hometown, in den Heimatdörfern aufwachsen, bei den Großeltern, und die Kinder dann in Bangkok Geld verdienen und auch ihre Eltern damit wiederum versorgen. Und dann später ziehen eben diese Kinder aus Bangkok wieder nach Hometown in die Provinzen, leben dort, und deren Kinder werden wieder in Bangkok zur Schule geschickt, zur Universität und so weiter. Das heißt, Bangkok ist eine sehr, sehr jung, dynamische Stadt.
Weil die Alten immer wieder aufs Land gehen.
Genau, für die Alten ist da der Arbeitsmarkt gar nicht so attraktiv.
Ja, und ich glaube, wenn das eine Stadt ist, wo du 24 Stunden lang alles bekommst, was du willst, dann ist es halt auch irgendwann tierisch anstrengend für ältere Herrschaften.
Das sowieso. Also das sieht man in der U-Bahn, egal wo man ist und sitzt, und ich komme mir schon fast vor wie der Älteste da oder in der Regel.
Und wenn du jetzt zum Beispiel ein bisschen Auszeit brauchst, also du bist ja der Liebe wegen ganz nach Thailand gegangen. Ja, ist das so.
Und, ich liebe Thailand.
Ja, genau. Der Liebe, die Liebe zum Land, Thailand, zur Natur, zu den Menschen. Wohin verschlägt es dich denn dann, wenn du jetzt so eine Auszeit haben willst vom Regentreiben in Bangkok?
Also einmal habe ich ja keine Auszeit mehr, sondern ich habe ja mittlerweile den Luxus, dass meine ganze Tages- und Wochenplanung im Prinzip ja Auszeit sind.
Freizeitstress.
Das ist natürlich auch sehr anstrengend. Man muss da viel organisieren. Ich sag mal so, ich bin ja 21 nach Thailand auch rübergekommen, als komplett noch Einreisestopp war für normale Touristen. Das heißt, wir hatten natürlich ganz, ganz viel Zeit. Und konnten Inseln besuchen und alle touristischen Plätze, sag ich mal, besuchen, ohne dass irgendein anderer Tourist da war. Das war also sensationell.
Das ist natürlich
echt
eine geile
Erfahrung. Alles war leer.
Ne?
Also und Strecken, wo ich mit dem Roller oder Motorrad da 20 Minuten brauchte, brauche ich jetzt 2 Stunden. Das ist einfach so.
Wahnsinn.
Dann entdeckt man ja auch das Außer-Bangkok-Dasein. Und es gibt so viele tolle Plätze, auch im Norden, in den Bergen, in den Süden. Egal, wo man hinfährt, gibt es so viel zu entdecken. Und mein Plan war ja auch, ein Haus am Meer zu finden. Das habe ich jetzt immer noch ein bisschen nach hinten geschoben, weil man immer wieder einen neuen Platz findet, wo man sagt, oh, da ist auch schön.
Zum Beispiel, wenn du jetzt nach Norden in die Berge fährst, was macht man da? Also außer jetzt sich was Schönes angucken, kann man da irgendwie klettern, kann man Skifahren, wäre vielleicht etwas zu weit hergeholt, aber was macht man da in so einem nicht typisch tropischen Umfeld?
Also in den Bergen gibt's oder es ist ja schon direkt nach 150 Kilometern im Norden nach Bangkok gibt's einen riesen Nationalpark in den Bergen, wo eben auch Elefanten rumlaufen und Getier in sonstiger Form, was auch Ausflugsziel am Wochenende sind für die Thais, wo man auch zelten, übernachten kann und so weiter. Einmal ist es die Natur, die pure Natur mit Wasserfällen und so weiter, was man genießen kann, aber es gibt auch immer natürlich irgendwo Attraktionen zu besuchen. Ich merke das daran, ich bin in einem Motorradclub und wir fahren regelmäßig an den Wochenenden. Die Thais machen auch dann schönen Samstag, Sonntag den typischen Ausflug, gerade mit den Motorradleuten. So viele Plätze in der Region, ob es dann auch Konzerte sind oder Festivals, Motorradtreffen jetzt in dem Falle, die da stattfinden. Also da gibt es genug Ziele. Und am intensivsten ist natürlich das Erlebnis mit der Natur. Dann ist man fern von irgendwelchen Dingen und hat wirklich streckenweise nur Palmen, Berge, Wasserfälle, die man sehen kann, was auch nichts mit den touristischen Zentren zu tun hat. Was man da entdecken kann, ist es ein bisschen kühler, es ist sehr angenehm von der Luft. Also da Klettern, es gibt Trekkingstrecken, es gibt Motorradstrecken, es gibt Wanderstrecken, also genau wie hier im Bergischen Land oder im Harz oder wie auch immer.
Nur mit ein paar Palmen und Äffchen, die das Handy aus der Tasche klauen wollen.
Genau.
Und was du auch immer gesagt hast zu mir, ist, wir zwei sind mal irgendwie hier in so ein Verkehrschaos geraten. Weißt noch, da kam der eine Wagen nicht um die Ecke gebogen und dann bist du direkt ausgestiegen und hast dem Mann geholfen. Und die anderen haben nur rumgehupt und rumgemeckert und hast gesagt, das wäre für Thais überhaupt gar keine Debatte, anderen Menschen jetzt nicht zu helfen in so einer Situation. Ich habe mich auch beim Autofahren aufgeregt.
Also der Verkehr in Bangkok ist das hundertfache von dem hier, und jeder deutsche Busfahrer wird wahrscheinlich Blut schwitzen in Thailand und anfangen zu heulen, wenn er da fahren müsste. Da gewöhnt man sich schnell dran. Also es ist eine unheimlich hohe Verkehrsdichte, viele Zweiräder, die dazwischen den Autos fahren und so weiter. Und trotzdem gibt's da so eine, ja, so eine ungeschriebene Regel. Es ist eine ganz andere Freundlichkeit und ein Miteinander. Das heißt, die Thais von Natur aus, mit Sicherheit auch durch den Buddhismus, sind gewöhnt, passiver zu sein und mehr auf das Gemeinwohl zu achten. Das heißt, es werden mehr Leute vorgelassen, reingelassen. Es gibt keinen, der drängelt, weil es unhöflich wäre. Das heißt, der Verkehrsfluss ist trotz der Vielzahl der Autos und der Dichte komplett entspannt.
Aber nicht nur im Verkehr.
Es hupt auch keiner, es schimpft keiner, es meckert keiner. Genau. Im Gegensatz, da könnte jemand, der zu ungeschickt ist, auch beim Abbiegen und die Kreuzung blockiert, da wird keiner ausrasten, sondern eher im Gegenteil, würden zwei aussteigen, noch mithelfen, schieben, dass sie vorbei kann oder wie auch immer. Aber es wird keiner bösartig irgendwo durchdrehen oder in Hektik geraten.
Hast du das für dich auch übernommen?
Mittlerweile ja. Also ich bin ja früher auch, war ich ja unter Strom, gerade durch den Catering-Betrieb. Da hatte ich auch die Zündschnur relativ kurz und weil ich es einfach nicht verstanden, oder ich habe es immer als Vergewaltigung empfunden, wenn Leute vor mir so rumgeeiert sind und ich einfach schnell von A nach B musste und mein Tag hatte nur 24 Stunden, also musste ich Gas geben. Und das hat aber auch ein bisschen gedauert mit der Zeit, bis ich mich daran gewöhnt hätte, an diese Gelassenheit auch oder an dieses. Also ich könnte ja keinen Job machen, ich könnte ja keine Firma gründlich durchdrehen. Also Bangkok-Verkehr dreht man durch. Da muss man einfach mal in bestimmten Momenten einfach, da kann man nur kapitulieren und ganz entspannt sich nach hinten lehnen und mitfahren, weil man hat keine Chance.
Aber das hast du ja für dich übernommen, hast du gerade gesagt, dass du ruhiger geworden bist. Und als ich zum Beispiel im Auto so rumgeschimpft habe, als ich den Timo irgendwo hingefahren habe in Köln.
Ach so,
die sind ja alle nur am Hupen.
Na, da haben sie mir gesagt, meine Güte, du regst dich so auf, reg dich doch nicht so auf.
Das liegt aber an dem Druck hier im Prinzip, den gut, ich habe den ja nicht durch meine fehlende Arbeitsverantwortung, aber auch die Thais, die tatsächlich sehr fleißig sind und viel arbeiten, haben trotzdem eine andere Gelassenheit in ihrem Alltag, auch mit zu spät kommen. Es gibt da nicht zu spät kommen, der kommt einfach in einem bestimmten Zeitraum. Das ist aber, das ist so ganz normal. Das so
wie Christoph, auch so wie Mariah Carey von Family Affairs, eine Randanekdote. Mein Bruder ist nämlich immer der Einzige, der zu spät kommt, egal. Name. Dann hat er den Bus verpasst, dann hat er die S-Bahn, dann ist er an den falschen Produktionsort gefahren. Nein.
Man manchmal verbringt ja schon Lebenszeit, dann, während man irgendwo wartet. Das war
leider nicht mit uns. Christoph, ich habe die Bahn verpasst. Ich bin
ins falsche Studio gefahren.
Die Diva von...
Da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber der Timo hatte eben noch was Interessantes gesagt.
Ablenken.
Ja, ablenken, genau. Umgang miteinander.
Ja.
Keiner schreit rum. Was mich bei deinen Erzählungen von vor einigen Monaten beeindruckt hat, war, dass du, also das musst du ja nicht beobachten, das ist ja jeden Tag so, siehst, wenn die Leute in der S-Bahn, U-Bahn stehen.
Ja.
Die berühren sich nicht. Also es drängelt keiner. Und bei uns ist es ja immer, wenn es voll wird, wird es ja immer schön körperlich und gemütlich. Ja. Und das machen die ja wohl auch nicht dort.
Also es gibt gerade auch in den Stoßzeiten in Bangkok ist natürlich auch in der U-Bahn mächtig was los, in den Gängen und so weiter. Und trotzdem auf den Rolltreppen, an den Bahnsteigen, beim Reinlassen, raus, einsteigen, aussteigen, reinlassen, rauslassen, klappt das einfach wie geschnitten Brot. Weil irgendwie alle begriffen haben, dass es nur funktioniert, das System, wenn alle ein bisschen mitmachen. Vielleicht gibt's ganz selten mal einen Älteren, der das nicht, oder einen Touristen, der, gut, die Touristen sowieso, die verstehen es nicht, aber es ist ganz selten, dass man vielleicht der eine zu früh reindrängelt, aber in der Regel ist es so, dass sofort sich entschuldigt wird, wenn irgendwie ein Fehltritt gemacht wird oder weil es unhöflich ist, sich auch zu blockieren. Das heißt, auch in der U-Bahn ist es sehr gesittet, sehr leise, weil es ja unhöflich wäre, jemand anders zu stören mit seinem Gesabbel da. Also man erkennt immer ganz gern Touristen und Englischlehrer,
weil die so laut
die in der
reden.
U-Bahn stehen, weil die laut reden und die Thais sind aber auch zu höflich, um sich zu beschweren. Da würde also keiner jetzt sagen, seien Sie mal leise, sondern die würden sich eher
aber wegdrehen. Aber es nervt die schon.
Aber reden die quasi hinterm Rücken? Also man sagt ja häufig, kann es ja auch sein, oder es gibt ja Kulturen.
Das gilt eher für die Chinesen.
Es ist einfach ein kultureller Punkt, dass man quasi Dinge nicht offen ausspricht, sondern dann hinterher sagt, so meine Güte, Unverschämtheit. Aber
also Details sprechen es nicht aus, sind aber auch nicht gleichzeitig nachtragend oder bösartig oder
unzufrieden.
Sitzen dann um oder, ja. oder boah, hast du die gesehen oder sonst was. Zum Beispiel meine Frau, wenn ich hatte Besuch aus Deutschland und die sabbelten in der U-Bahn und ich habe immer darauf hingewiesen, guck mal, ihr seid die Einzigen, die so laut sind und da hat sich schon meine Frau so weggedreht, dass im Prinzip die anderen vielleicht nicht unbedingt erkennen, dass sie dazugehört. Aber sie würde jetzt auch nicht sagen, hör mal, seid mal leise oder Maßregel, sondern ja.
Ich kenne diese Leute nicht.
Und mittlerweile fällt mir ja selber auf hier in Deutschland, wie laut Leute sich unterhalten oder auch in Filmen, also in Thai-Sendungen oder Kinofilmen ist es
spricht
nie so,
keiner.
Wie hier beim Tatort, sag ich mal, jetzt sagen Sie sofort, was hier los ist. Das gibt's da nicht.
Jetzt
also das wird
sofort,
auch durch
los.
Die Sprache, wird das durch andere Laute schon, sag ich mal, man kann da schon beschimpfen auch mit Wortwahl und Betonung, aber nie durch Lautstärke oder durch dieses Eindringen. Boah.
Also jetzt hast du hast ja jetzt sehr viele positive Dinge über deinen, ich sag mal, Heimat ist es ja nicht, aber dein Wohnort genannt. Trotzdem bist und bleibst du ja Rheinländer im tiefsten Herzen. Womit kannst du dich als Deutscher nur schwer in Bangkok/Thailand arrangieren?
Ja, mit den anderen deutschen Touristen.
Ah, das ist Timos Lieblingspunkt, auf den wir jetzt kommen.
Ja, weil es ist schwierig. Also hier in Deutschland, wenn ich hier bin, du bist also in Thailand, und dann, eine Thai-Frau, dann wird direkt schon was reininterpretiert. Es gibt natürlich einen gewissen Markt an deutschen Touristen, die, ja, warum fliegen die nach Thailand? Weil es schön günstig ist, weil es ein bisschen Ficky-Ficky geben kann, günstig und weil es Wetter super ist.
Also das kriegt gleich Ideen.
Aber das ist eben nicht, das sind nicht alle. Das Land gibt so viel her, gar keine Frage. Es gibt ganz viele Touristen, die das auch anders genießen können. Aber man merkt schon, das sagt aber, glaube ich, jede Nationalität. Also meine Frau sagt auch, dass die Thais, die woanders im Urlaub sind, sich auch nicht benehmen.
Aha.
Und der Engländer, den man kennenlernt, sagt, oh, die Engländer, die benehmen sich aber hier nicht, wer jeweils vor Ort lebt.
Ja, ja.
Ich glaube, das ist aber so ähnlich, wie dass hier manche echten Türken sagen, hier, die Türken benehmen sich auch nicht oder die Touristen kommen.
Kann
ich
sein.
Weiß es nicht. Aber vom Gefühl her ist es schon so, dass ich gebe mich also nicht als Deutscher nicht zu erkennen wegen der Thais, weil die Thais sehen eigentlich die westlichen Länder eben als sehr hoch, ja nicht hochwertig an, aber die haben Geld, die haben Vermögen, das heißt, die haben da einen gewissen Grundrespekt schon vor und dadurch kann natürlich so ein Vollpfosten auch, der hier nichts auf die Kette bringt, ist natürlich da in Thailand eine Riesennummer, allein weil er schon ein Europäer ist. Und damit verbunden wird, der hat Geld, der ist wohlhabend und so weiter.
Aha.
Und das ist das, was mich ein bisschen stört, dass eben da so ein paar, oder dass es eben einige Leute gibt, die selbst in Deutschland nicht zustande bringen, dann in Thailand leben oder auswandern, weil es eben sehr günstig ist. Und weil man auch als Idiot da trotzdem respektvoll von den Thais aufgenommen und behandelt wird.
Also 40.000 Leute, Deutsche, leben ungefähr in Thailand.
Wusste ich nicht,
ja. Ja, du gehörst ja jetzt dazu.
Also ich sage ganz oft, im Finnischen schreibe ich mal rein, ich bin Eskimo und nicht Deutscher.
So. Auch gut.
Damit
auch
mich
gut.
auch gar kein anderer anspricht darauf.
Also das ist ja schon eine Zahl und du sagst gerade, also die Touristen sind nervig, also das ist wohl eher so ein negativer
Punkt. Das
ist
aber dieses typische Touristen-Dasein.
Ja, natürlich. Meine Frage an dich ist, weil du eben sagtest, die Thai sehen, ich sag mal jetzt Europäer auch so als wohlhabend an und deswegen hast du da sowieso schon irgendwo ein Standing, egal was du für ein Vollpfosten bist,
genau.
Sag ich mal. Aber sind die Thai Leute, die generell neidisch sind?
Nee.
Ich kenne die Antwort schon, aber.
Nein, Thais sind überhaupt nicht neidisch, das merke ich daran. Also einmal sagt man in der Land des Lächelns nicht, weil die alle da nur grenzdebil lächeln und in der Sonne sitzen, sondern die sind einfach von Grund auf positiv. Das heißt, ich gehe jetzt, komme irgendwo an oder gerade in der Zeit, wo eben noch Reisestopp war, werde ich ja überall interessiert aufgenommen. Jetzt habe ich von Anfang an direkt angefangen, Thailändisch zu lernen, um zu kommunizieren.
Das finde ich super, Timo.
Und dann drehen die ja noch mehr ab vor Begeisterung, dass da jemand ist, der noch Thai spricht und dann sind die hochinteressiert dran. Also dann hat man nochmal einen doppelten Stellenwert. Dann bin ich ja, wie gesagt, im Motorradclub, wir sind manchmal auf Festivals, da sind dann 5.000, 6.000 Leute, ich bin der Einzige, nicht Thai. Und dann sitze ich auf dem Motorrad, fahre mit meinen Jungs dann da lang und oh, dann drehen die durch. Dann komme ich mir manchmal vor wie so ein Filmstar, weil alle wollen ein Foto machen und alle, wie geht das denn? Farang, also nicht Thai, auf dem Motorrad, der noch Thai spricht. Boah, drehen die durch.
Aber du hast es natürlich genau richtig gemacht, ne, Christa? Ich meine, du bist jetzt hier der Sprachexperte. Wie schwierig ist es denn, wenn man in ein fremdes Land zieht und man lernt dann nach Jahren immer noch nicht die Sprache? Das ist ja, das ist ja blöd. Ne?
Also, das, hast du super gemacht. Das ist ja das, das war mein Schlüsselerlebnis auf Samui vor 10 Jahren, wo ich noch im Urlaub da war. Da haben wir eine Rentnergruppe getroffen, auch deutsche Rentner. Und der Freund, mit dem ich da war, hat die noch angesprochen, so Nabend. Und ich wollte schon nicht. Und wir kamen dann zusammen, lange Rede, kurzer Sinn. Die haben kurz erzählt, dass es seit 15 Jahren erleben. Und da habe ich gerade angefangen, so ein paar Wörter Thai zu lernen. Und dann sagte ich zu dem einen so, boah, ist doch super, du bist seit 15 Jahren hier, da musst du ja wie geschnitten Brot Thai sprechen. Da sagt, nee, brauche ich nicht.
Kein Wort.
Ich bring hier die Devisen hin. So, und dann war das für mich klar, ich möchte niemals so sein.
Sehr gut,
und
Timo.
So werden.
Finde ich auch gut.
Also wirklich voll assi, vor allem die dicken Devisen, seine Rente da, Stadtwerke Berlin oder so, war da schlimm.
Das hast du gerade gesagt, was dich überrascht hat, als du da hingekommen bist.
Ja, im Negativen oder im Positiven?
Nö, egal. Also so die was, welche Beispiele sind für dich sind die größten Kulturschockmomente gewesen?
Da gab es ja einige Sachen. Ich habe einmal, eine Thai-Frau ist eine Thai-Frau. Das ist das Erste. Das macht man nur einmal im Leben. Und da muss man ganz viel dran arbeiten, weil es einfach unterschiedliche
Kulturen sind. Was meinst du, man macht das nur einmal im Leben? Was macht man nur einmal im Leben?
Ja, Thai-Frau heiraten.
Ach so.
Das ist schon speziell für sich. Genauso mit Freunden, oder die ich auch als Freunde jetzt bezeichne, habe ich viele Sachen erlebt. Da ist die Kultur einfach eine andere. Jetzt bin ich noch Rheinländer, also es gibt bestimmte Formen von Humor, die verstehen die nicht. Also so schwarzen Humor oder auch Ironie und Satire ist ganz, ganz schwer. Klar, sprachlich ist nochmal eine Barriere und ich kann so einen komplizierten Witz mit Sicherheit nicht auf Thai rüberbringen, dass es direkt verstanden wird, aber so bestimmte Sachen kommen da nicht so an. Da habe ich, also bin ich ganz schön oft ins Fettnäpfchen getreten. Und das andere ist natürlich auch vom Kulturellen, ich kam tatsächlich voll mit 100.000 Volt hier von Deutschland an, habe ja Vollzeit immer gearbeitet, 7-Tage-Woche durchgeböllert und das erste Jahr warten, immer warten, man musste auf irgendwas warten. Aber es war jetzt nicht so ein unangenehmes Warten in einer langen Schlange, sondern die Thais nehmen dann die Zeit schon, die Wartezeit ist ja Lebenszeit. Das heißt, auch mit dem Motorradclub haben wir uns morgens um 6 getroffen.
Also aber früh, erst um 10 Uhr
aus Bangkok rauszukommen an der Tankstelle. Und dann war es 7, dann war es 8. Dann, ich sag, warum fahren wir nicht hin? Ja, wir warten auf jemanden, der noch nachkommt. Und dann um 10 stellt sich heraus, der kommt doch nicht nach. Und dann fahren wir los. Da wird ja in Deutschland jeder schon die Zündschnur hochgehen. Und dann sagen die, wieso, wir haben doch 4 Stunden hier nett Kaffee getrunken und zusammen gesessen. Das war ja schon Lebenszeit.
Na, ja, aber das ist eine gute Philosophie.
Ja, das ist auch ganz gut.
Das ist schön. Das weißt du, nein, wisst ihr, was das ist, Leute? Das ist Achtsamkeit, die wir ja gerade erst so mühsam erlernen und beigebracht bekommen. Achtsamkeit ist überall gerade groß in Mode, aber es einfach zu tun. Und dass sie dich daran teilhaben lassen und dir eigentlich beibringen, pass auf, Junge, wir leben im Hier und im Jetzt.
Genau, schon klar.
Ich habe nämlich auch gerade gedacht, wo du jetzt hier so sitzt und wir uns so unterhalten. Ich meine, wann haben wir uns das letzte Mal so lange und intensiv, eigentlich glaube ich noch nie, über deine Auswanderei unterhalten? Und dann denke ich mir, es ist doch schön. Wir sitzen im Hier und Jetzt. Wir haben hier, müsst ihr wissen,
Zeit, um zu verstehen.
Wir haben hier ein Bild auf dem Tisch stehen, das zeigt uns hier, wir drei, Timo, Christopher, mich und noch Timos Bruder Jürgen. Es muss gewesen sein, vielleicht 1976.
Ja,
wir kennen uns ja seit Geburt an vor dem Fernseher mit 3 Programmen. Und so lange kennen wir uns schon. Und das jetzt auch nochmal in dieser Sekunde wertzuschätzen, dass du dir die Zeit genommen hast und hier bist und mit uns redest.
Und nicht am Strand liegst.
Ja.
Naja, ich denke nicht,
das ist auch Achtsamkeit,
das ist
diesen Moment zu genießen.
Ja. Nein, das ist so allgegenwärtig. Auch zum Beispiel Me-Time gibt es ja hier, ist ja wieder so ein neuer Begriff. Ja, ja. Da sagt mein Freund, da gibt es schon ganz lange
Begriffe. Schon seit 2 Jahren in Thailand.
Nein, seit hunderten von Jahren, wo jemand was für sich macht. Und sag ich mal, die Massagesalons sind ja nicht alles nur Massagesalons für die Touristen und für die Bespaßung, sondern die Thais nehmen sich ja im Alltag die Zeit für eine Mama. Meine Frau geht 2-mal die Woche zur Massage, zur Entspannung. Dann hat die einen harten vielleicht Arbeitstag und sagt dann so, wie andere hier ins Kino gehen oder sich vor die Flimmerkiste oder vor die Kneipe. Ich gehe erstmal zur Massage und dann gehe ich schön was essen. Und dann ist das so diese Me-Time. Mhm.
vor die Kneipe setzen. Ich kann mir das Bier nicht mehr leisten.
Nein, aber drin ausgeschenkt. Jetzt haben wir ja die Frage 1 schon ganz gut zusammengefasst. Deutschland und Thailand, was ist besser? Also ich fasse nochmal zusammen. Du hast gesagt, grundsätzlich ist die Lebenseinstellung der Thailänder positiv. Die sind freundlich, die sind ruhig und rücksichtsvoll. Du hast tolle Natur, viele Ausflugsmöglichkeiten, Wärme.
Von sich aus, obwohl, wie anfangs gesagt, die auch unter Druck stehen zu überleben und mit Sicherheit da ganz viele ganz hart arbeiten müssen. Das sieht man auch an den Shuttlebussen, die die Arbeiter zu den Fabriken bringen, die man eben auch oft sieht, abends spät oder morgens früh. Die sind ganz fleißig und trotzdem sind die nie, oder habe ich nicht das Gefühl, genervt oder aggressiv oder so ungehalten, und sondern im Gegenteil, die würden sich trotzdem noch die Zeit nehmen oder das letzte Brot teilen oder die letzte Portion Reis.
Das ist eine schöne Einstellung.
Und, also gut. Das ist faszinierend.
Ja, das finde ich auch gut. Und das ist ja das Positive, was du uns über Thailand beibringst, ich sag mal, neben der Natur und überhaupt der Wärme. Ich finde, das macht alles total Sinn. Trotzdem weiß ich nicht, wie du dazu stehst, Christoph. Ich könnte mir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, in einem anderen Land zu leben. Deswegen, ich finde es mutig, dass du diesen Schritt getan hast.
Finde ich auch.
Ja, ich bin ja nicht plötzlich gegangen, sondern ich habe mich ja wirklich reingewöhnt. Und für viele Urlauber ist ja auch Bangkok erstmal eine Metropole. 2 Tage machen die da, sind erschlagen von den Eindrücken und gehen dann, machen ja Urlaub auf einer Insel. Man macht ja wenig Urlaub, sagen wir 2-3 Wochen in Bangkok. Wobei ich kann es nur empfehlen, weil es so viel hergibt. Und so findet man eben seinen Alltag ja nicht nur am Strand, oder ist Bangkok natürlich was anderes als draußen in der Natur?
Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen.
Und dann hat man Alltag, und wenn du jetzt in oder ihr in Thailand leben würdet, habt ihr auch, ihr seid ja nicht als Urlauber da, sondern habt euren Lebensalltag da. Das heißt, die Kinder würden zur Schule gehen, ihr müsst genauso einkaufen gehen, ihr müsst genauso Sachen organisieren. Das ist genauso gleich.
Und wenn du jetzt, sagen wir mal, dich überkommt, die Lust, etwas zu essen, was von hier ist, weil du trotz der wunderbaren Früchte und Frischfleisch, Fisch...
Ja, dann gibt es als erstes den Vorteil schon mal, dass ich in Bangkok lebe. Da kriegt man alles, was man will.
Also kriegst du da zum Beispiel auch einen Berliner? Apfelstrudel?
Ja, mittlerweile ja.
Currywurst mit Pommes.
Ja, und der Vorteil ist ja, dass ich noch Koch bin. Ich kann mir im Notfall selber alles bauen.
Ja, stimmt, natürlich.
Also das ist ja ein Riesenvorteil. Wobei eben, es gibt viele Western-Restaurants. Und es gibt eben, das so irre es klingt, aber es gibt ganz viele europäische oder Western-Restaurants, wo die Touris sitzen. Und natürlich die Thais das auch entdeckt haben. Und viele Thais auch finden das interessant, die deutsche Küche oder die europäische Küche. Mein Tätowierer zum Beispiel, mit dem habe ich mal Schnitzel mit Jägersoße gemacht und Sahnesoße, Kartoffelpüree, der kam da überhaupt nicht drauf klar. Der hat noch nie sowas gegessen, ist mit noch nie sowas in Berührung gekommen. Der guckte ganz verhalten, ich so, du kannst auch was anderes haben. Und der so, ja, bitte.
Aber er mochte das nicht.
Nein, das war für den komplett befremdlich. Mit Sahnesoße wird also auch
zu schwer viel
gekocht.
Ihn,
ne? Ja. Und mit Sahnesoße Sachen machen ist auch schwierig. Ich muss mal irgendwann einen Quark selber machen. Joghurt gibt es nur so gesüßt. Also man kommt schwer an einfachen Naturjoghurt ran. Also mache ich den Joghurt selber.
Joghurt,
das ist ein bisschen eingeschränkt vom Programm. Aber Western-Restaurants, gerade in Bangkok, noch und nöcher. Franzosen, Belgier, also selbst in jeder Mall gibt es auf Pizzaladen.
Also gibt es auch so Fritten und so?
Gibt's alles.
Herrlich. Die Urlaubsreise ist gerettet.
Ja, das Schlimme ist ja eben, dass viele auch, ich war mal bei Facebook und da gab es auch eine deutsche Gruppe, und wenn ich dann gelesen habe, wir sind jetzt 2 Wochen in Bangkok, wo kann man denn schön hingehen? Ja, da gibt es den
Hühnerbude
und den Otto da, wo ich denke, ey, Leute.
Die Schwarzwaldbärbel.
Also das muss ich mir zugute halten. Das würde mich, glaube ich, auch wenn man klimatisch ganz woanders ist, das würde mich überhaupt nicht interessieren, sowas zu essen.
Nein.
Doch, Leute rotzen sich aber ja immer zusammen. Nicht. Ich war mal in Ägypten im Urlaub und im Steigenberg da bei 40 Grad. Da guckte ich den Küchenchef an, der stand daneben, der Buffetausgabe, Rotweinbraten mit Rotkohl und Knödeln, wo ich sage, immer, seid ihr breit, wir haben 40 Grad. Da sagt er, die Leute wollen was Heimisches haben.
Genau. Ja, boah, die Leute wollen, was sie an zu Hause erinnert, in Ägypten auch. Was ist dein Lieblings-Thai-Gericht?
Wenn es eins gibt, wahrscheinlich gibt es viele.
Ja, es gibt einmal viele, aber am liebsten, also ich gehe fast jeden Samstag auf einen bestimmten Markt, da gibt es so 2 Omis und einen Opi, die haben einen ganz kleinen Laden seit 40 Jahren da, und da gibt es geschmorte Schweinehaxe. Mit
das
Reis.
Ist auch recht deutsch.
Ja, mit aber die gibt es dann ohne Schwarte und ganz fein, nur das feine Fleisch draufgelegt mit so ein bisschen Gemüse, Mango-Shake dazu. Das kann ich schon immer wieder essen.
Ja. Und die Lebenshaltungskosten, womit wir jetzt eigentlich schon bei Frage 2 wären. Ja. Ja, also warum sollte man Deutschland verlassen? Also in Teile, also mein
man
Gott.
Sollte ja nicht.
Sollte nicht. Du
ich möchte dich ja gar nicht, dass so viele kommen.
Dich hat die Liebe dorthin gebracht.
Love.
Und ne, hätte ja auch eine Australierin Love. Sein können. Bei dir war es jetzt nun mal eine Thailänderin, was ich ja gut finde, weil ich dich jetzt da besuchen komme. Wie ist es denn da zum Beispiel, Lebenshaltungskosten, das lasse ich mir immer wieder sagen, seien sehr gering.
Im Vergleich zu hier.
Ja, also was auffällt, ist eben, dass die Grundversorgung in Thailand sehr günstig ist. Das heißt, Strom, Wasser, Gas, Benzin und Grundnahrungsmittel sind sehr, sehr günstig.
Was kostet zum Beispiel ein Liter Benzin? Was kostet der hier?
Knapp die Hälfte von hier.
Mhm. Hier kostet ein Liter Diesel was 1,70
Euro rum.
Ich habe ja ein E-Auto, aber ich sehe das manchmal.
E10, glaube ich, heute 1,85.
Ja, Hälfte, immer Hälfte so grob.
Okay.
Hälfte.
Okay.
Nein, es geht einfach darum, das Durchschnittseinkommen ist ja relativ gering in Thailand. Das liegt irgendwie bei 400 bis 500 Euro pro Monat.
Und das sind ja im Thai ist es Baht, ne? Die Währung dort heißt Baht. Ja. Wie viel ist ein Baht oder wie viel?
Ja, momentan liegen wir bei 39,5 Baht. So, als 1 Euro. Als 1 Euro.
Okay.
So, das heißt, was ich schön finde, dass im Prinzip die Grundnahrungsmittel so günstig sind, dass jeder, auch Geringverdiener, gut klarkommt.
Mhm.
Und das sehe ich bei meinen Aufenthalten hier in Deutschland schon mal, das ist ja schon nicht mehr so einfach. Ich kann ja selber viel kochen und so weiter. Und frische Küche ist auch machbar für ein kleines Geld. Und trotzdem sind die Preise schon so gestiegen, wenn man sich halbwegs ausgewogen ernähren will, ist es schon deutlich teurer von den Grundnahrungsmitteln. Was ich finde in Thailand, das Wasser ist noch zu günstig, weil dementsprechend wird geaast. Habe ich das Gefühl.
Du meinst jetzt Wasser, was du zum Duschen
benutzt? Zum Duschen, Blumen gießen, okay. Auto waschen okay. und so weiter. Also gerade in Bangkok finde ich schon sehr, sehr günstig. Strom genauso. Dadurch ballern natürlich auch die ganzen, oder was wir an Heizkörpern haben, gibt es eben in Thailand als Klimagerät im Gegensatz dazu. Die laufen da auch gerne, weil ich finde es noch zu günstig.
Wie erzeugen die Thai ihren Strom? Haben die jetzt
Solar? Habe ich vor kurzem mal selber recherchiert. Mhm. Also Kohlekraftwerke sind wohl da noch Nummer eins. Und also es gibt keine Atomkraftwerke oder sonst was ich dachte. Solar, ein Nachbar von uns hat jetzt das Dach mit Solar ausgestattet, was ja eigentlich gut wäre. Er sagte noch, es ist relativ teuer, wird durch China importiert, hat eben noch eine Einfuhrsteuer und es würde jetzt noch nicht so leicht rechenbar sein. Auf der anderen Seite sieht man schon, dass gerade in Bangkok das sich sehr modernisiert. Also alle Lampen, alle Straßenlaternen, sonst das sind LEDs und so weiter. Also generell ist Bangkok als Stadt auch schon wesentlich moderner als alle Großstädte, die ich in Deutschland kenne.
Ach ja?
Wahnsinn.
Also abgesehen von der Beleuchtung?
Ich sag mal einfach, dass schon mal 5G stabil überall, selbst in der Pampa vorliegen, ist alles so ein bisschen ja, komplett sauber. Die Stadt ist sauber. Es gibt keine Graffiti-Schmierereien. Es gibt sowas nicht, weil sowas unhöflich ist. Oder Möbel von Bars stehen draußen über Nacht. Die werden nicht abgeschlossen. Wenn ich meinen Helm auf dem Motorrad lasse, kann ich in den Mall gehen. Wird kein anderer wegnehmen.
Gibt es keine rebellische Jugend?
Es gibt ein paar, mit Sicherheit gibt es die. Also ich sag mal, im Umgang mit Touristen oder für Touristen, die können sich da ganz sicher fühlen, weil alles dafür getan wird, dass der Tourismus da nicht gestört wird. Wenn also irgendwie ein Einheimischer jetzt einen Touristen abziehen würde oder ausrauben würde, wird das schon ganz streng nachverfolgt, damit eben das gar nicht nachlässt. Es gab jetzt mal eine Schießerei in der Mall, wo aus Versehen dann eben von so einem anderen ein chinesischer Junge getötet wurde. Da gingen direkt die Zahlen zurück, die Einreisezahlen der Chinesen, das wird also ganz groß behandelt, weil die vom Tourismus leben. Also da wird ganz viel für getan. Da kann sich also jeder Urlauber sicher fühlen.
Mhm.
Natürlich gibt es da auch ein paar soziale Probleme, gar keine Frage. Es gibt auch einen Stadtteil in Bangkok, wo jeder sagt, oh Gott, geh da nicht hin. Ich muss mir das angucken. Ich gehe da auf den Markt. Ich finde das hochinteressant. Und wenn man eben jetzt nicht mit der Klunkeruhr da rumrennt und sich ganz normal verhält, und ich bin ja jetzt vielleicht nicht mehr so leicht als Tourist zu identifizieren, dann habe ich da auch keine Sorge. Generell habe ich da nicht einmal irgendwo Angst, nachts selbst in den
Parks,
in den Vierteln, in den Rotlichtvierteln rumzuturnen oder im Gegenteil, null.
Wir haben Angst vor dem Timo.
Ja.
Da kommt der Farang.
Nein, so von den Thais, auch selbst in der Nationalhymne hatte ich ja schon mal erzählt, der Thai ist friedlich, aber wenn er bedroht wird oder wenn irgendwie was herrscht, dann wird sich auch gewehrt. Das sieht man daran, da können ganz viele Touristen mal den Thais auf der Nase tanzen, da passiert lange nichts und dann...
Wenn das Fass voll ist,
dann ist das Fass voll. Dann ist es auch so.
Also,
aber du hast
keine Grundaggressivität oder wie hier so Provokation auf den Festivals. Da sind 8, 9, 10.000 Leute. Da gibt es kaum Security, da gibt es keine Schlägereien, da gibt es keine Kotzereien, da gibt es nicht so Auseinandersetzungen wie hier oder Neid. Boah, der hat aber ein dickeres
Woran
Motorrad.
Woran liegt das denn nun eigentlich?
Ich weiß, das ist wahrscheinlich diese Einstellung zum Leben und auch zum Leben der anderen, ne? Dass du andere Leute respektierst.
Also mir fällt es auf, gerade mit den Motorradleuten, da kauft jemand was Neues oder neues Motorrad, dann sagen, da gibt es nicht einen, der sich die dicke Karre geholt, sondern im Gegenteil, das sieht aber super aus und wow. Also,
die freuen sich da.
Die
für
freuen
dich.
Sich ja. mit und ja.
Es ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen die religiöse Einstellung, weil in Thailand sind ja ungefähr 94% Buddhisten.
Buddhisten, ja.
Das auf jeden Fall. Also jeder muss ja auch, das gehört zum Sozialen dazu, dass jeder sich irgendwo engagiert oder irgendwo was gibt oder was spendet. Das fängt bei Geburtstagen an, bei Geburten, bei Beerdigungen. Also immer teils spenden auch viel Geld oder Geschenke sind oftmals Geldgeschenke, die dann in schönen Blumen verpackt sind, also so gefaltet worden sind. Dann die ganzen Tempel sind ja auch, sag ich mal, mit Geben, also Geben gehört so dazu. Zum Beispiel meine Frau gibt allen Blinden, die irgendwo an der U-Bahn stehen und singen, gibt es ganz viele, gibt die Geld. Also jeder hat so dann bestimmt, ich gebe Leuten, die keine Arme mehr haben, Geld, die irgendwo auf der Straße vielleicht betteln. Und so hat jeder so seine bestimmten Rituale oder wir haben vom Motorradclub einige Leute, die auch Gastronomien haben und regelmäßig dann am Sonntag dann umsonst Essen ausgeben an den Tempeln für Bedürftige.
Ach so, die bringen dann was mit.
Das gehört einfach alltäglich dazu.
Das ist der Weg zur Erleuchtung, jetzt mal ohne Witz, das ist ja das Leitmotiv und die Kernaussage des Buddhismus, eben sich auch so zu verhalten, wie die Thais tun, aus deiner Erfahrung heraus. Und das ist natürlich etwas, was sie auch anderen vorleben. Und das finde ich gut, dass das...
Ja, ist aber auch in der Erziehung schon verankert.
Genau.
Zum Beispiel mit deinem Sohn, wir haben also Thai-Familie, also ich glaube, das ist so nach der Grundschule, die mittlere Schule, also 5. Klasse rum. In dem Zeitraum müssen die Thai-Kinder oder die Jugendlichen oder Heranwachsenden in dem Alter müssen einmal die Woche donnerstags 3-4 Stunden so einen Sozialdienst machen. Entweder als, können sie sich aussuchen im Krankenhaus, als Nurse oder wie beim Technischen Hilfswerk oder eben wie bei der Vista und Straßenfegen und Grünanlagen pflücken. Also wie so ein Freiwilligendienst für die Gemeinschaft.
Ja, das ist doch
so,
cool.
Und wenn man das jetzt mal hier in Deutschland umsetzen würde, so, ihr müsst jetzt jeden Donnerstag den Park, Stadtpark fegen, dann würden die so...
Ich kenne meine Rechte.
Mein Vater ist Anwalt.
Ja, genau, richtig.
So, da wird der, also... Ich kenne auch von anderen Familien, da haben die Kinder noch, da kann die Mutter noch drohen. Ich sag's der Lehrerin, wenn du das nicht... nein. Also, da ist noch ein anderes Respektgefühl da, da ist ein anderes Miteinander. Und das ist aber in allen asiatischen Ländern, dass das Gemeinwohl höher angesetzt wird, dass alle sich wohlfühlen.
Also von denen können wir echt noch richtig was lernen. Und wusstet ihr, in Thailand leben ja immerhin auch knapp 72 Millionen Leute. Das ist ja echt ganz schön... viel.
Ja, gut. Aber ist ja auch flächenmäßig.
Ja, was hier viele vergessen in Europa ist, dass es da auch gerade in den asiatischen Ländern noch eine ganze Menge Leute, Werte und Dinge gibt, die hier gerne so ignoriert oder ausgeblendet werden, aber für mich deutlich vorhanden sind. Und somit wird mir auch klar, wie, sag ich mal, krass manche Dinge hier in der Politik geworden sind oder im Umgang mit Leuten.
Miteinander
was
auch.
Was aber nicht sich auf die ganze Welt bezieht, sondern... vorherrscht hier in der Ellenbogengesellschaft.
Ja, das finde ich, ich finde das gut, dass du da auch dein Augenmerk darauf legst.
Individualismus an erster Stelle steht.
Ja. Was bedeutet dort in Thailand, hast du eine Ahnung davon, das weiß ich jetzt nicht, die konstitutionelle Monarchie? Also hast du was,
Der König, der immer in Bayern ist?
Genau.
Nein, ist er ja nicht immer nur.
Ach so.
Das sagt die Bild-Zeitung.
Also klar, das ist ja für Bangkok ist eben die Stadt, wo auch der Regierungssitz liegt. Also ähnlich wie, sag mal, wir in Berlin Bundestag. Man sieht jetzt Frau Merkel ja auch nicht immer am Balkon stehen. Oder
die ist ja auch nicht mehr da.
Ja. also man sieht das Königshaus, den Königspalast, das sind auch Touristenviertel, wo die Leute rumreden. Das ist da schon vorhanden und das ganze Gefühl dieser Monarchie hat man schon, aber ansonsten kriege ich jetzt vom König nicht viel mit, außer dass natürlich präsent ist, dass morgens um 8 und abends um 18 nur die Nationalhymne gespielt wird.
Überall.
Auf allen Radiosendern oder im Fernsehen und in allen öffentlichen Einrichtungen, auch Parks, abends beim Joggen oder so, bleiben dann die Leute aus Respekt stehen.
Morgens und abends.
Morgens und abends. Auch egal wo, im Fitnessstudio, überall vor Kinofilmen wird das abgespielt. Und die Thais haben schon einen guten Nationalbewusstsein und Nationalzusammenhalt.
Stell dir mal vor, was hier los wäre, wenn das hier so laufen würde.
Ja.
Wusstet ihr übrigens, dass der König von Thailand Maha Vajiralongkorn heißt?
Ja.
Wie heißt das? Vajiralongkorn?
Ja, so kannst du es aussprechen.
Die macht selber keine Ahnung. Und er ist zum vierten Mal verheiratet. Ne?
Ja, es gibt verschiedene Geschichten über das Königshaus und der alte König, der Vater, war natürlich sehr beliebt. Er war viele, viele Jahrzehnte König in Thailand und noch heute in den Generationen ist er hoch verehrt. Das sieht man auch an den Bildern und in jedem Restaurant hängen Bilder vom König, an Banken, an Gebäuden, auch auf dem Land. Die ganzen Schulen, Universitäten, also gerade die staatlichen Sachen, haben alle Königsporträts dabei. Also das hat schon seine Präsenz.
Gilt er denn auch deutlich als irgendeine Art Gottesvertreter oder sowas?
Also ja, der alte König sowieso, aber also er wird gottähnlich verehrt. Und der Sohn hat jetzt eben durch bestimmte Schlagzeilen, ist der jetzt nicht so ganz so erfolgreich. Aber
naja,
da hält man
sich
mal gerne mal ein bisschen zurück drüber, da zu urteilen.
Wenn du, Timo, dich jetzt in den Finger schneidest beim Kochen.
Ja.
Und dich böse schneidest.
Ja.
Wie bist du da versichert und wohin gehst du da? Krankenhaus oder was? Und wie ist das da so?
Also in Bangkok selber ist das oder die Krankenversorgung, würde ich sagen, ein paar Jahre im Voraus zu Deutschland. Also da gibt es Kliniken, die sehen eher aus wie die Enterprise als Krankenhaus. Das sind aber die privaten Kliniken, beziehungsweise wo auch eine westliche Versicherung oder ich habe eine Langzeit-Auslandsversicherung zusätzlich, wo ich hingehen kann. Das ist also eine Frage des Portemonnaies. Die staatlichen Krankenhäuser oder die einfachen Krankenhäuser haben manchmal so eine Ausstattung wie in den 60er Jahren, so von der Optik her. Aber die Krankenversorgung in Bangkok ist also sensationell. Und es gibt keine niedergelassenen Ärzte da, also keine kleinen Kliniken oder Facharztniederlassungen, sondern es läuft alles über ein Krankenhaus. Das heißt, jedes Krankenhaus hat eben alle Fachbereiche.
Auch Zahn?
Das heißt, man sagt, ich fahre ins Krankenhaus, ja. So wie hier zum Hausarzt. Ich mache das im Krankenhaus. Vorsorge, Untersuchung, sowas macht man alles im Krankenhaus. Und dadurch ist eine hohe Dichte an Krankenhäusern da, also Krankenversorgung ist da. Andererseits gibt's immer die Frage in so Foren, warum sieht man in Bangkok so ganz wenig Krankenwagen rumfahren, weil eben die Thais nicht die sind, die sich wegen eingerissenen Fingernagel hier mit dem Rettungsdienst abholen lassen. Das ist einfach so.
Weil so ein Stau ist.
Also hochinteressant, habe ich mal gesehen, es gibt jetzt neue 50 neue Motorradpolizisten da, die geschult werden für Schwangerschaften und Geburten, weil so viel im Stau, so viele Geburten stattfinden. Die kommen dann mit dem Motorrad gefahren, weil der Rettungswagen nicht durchkommt.
Das macht natürlich
das
absolut
gibt's
Sinn.
Auch.
Finde ich gut. Aha. Und Thailand hat sehr restriktive Einwanderungsgesetze. Wie oft musst du dich darum kümmern, dass du da überhaupt bleiben darfst?
Ist nicht raus.
Also es gibt verschiedene Visaarten. Also abgesehen vom Touristenvisum gibt es natürlich Arbeitsvisa. Ich habe jetzt ein Langzeitvisa, weil ich verheiratet bin. Das läuft immer ein Jahr. Nach einem Jahr muss ich das verlängern lassen, muss mich alle 90 Tage melden zum 90-Tage-Report. Das ist so ein bisschen.
Du musst dich alle 90 Tage wo denn?
Ja, bei der Immigration. Bei der Immigration. Dass ich noch lebe, dass ich noch vorhanden bin, dass ich noch den Wohnsitz habe. Ja, das wird Deutschland auch mal ganz gut tun.
Nee, ich wollte gerade sagen, das ist das Gleiche wie in Düsseldorf. Da muss man das doch auch machen.
Klar.
In Düsseldorf muss man das auch so machen.
Nee, eben nicht.
Das ist ja Wahnsinn.
Also die achten schon sehr drauf, dass ihr Land nicht unterwandert wird. Und, so würde ich das mal nennen.
Und um jetzt da, jetzt du bist natürlich in einer sehr luxuriösen Form da unterwegs. Aber jetzt mal, ich sag mal, Leute, die jetzt zuhören, denken, Mensch, ich habe das auch immer schon irgendwie vorgehabt. Ich will jetzt mal mutig sein, ich verlasse Deutschland. Was glaubst du, um da gut leben zu können, was braucht man im Monat so an Kohle?
Also um erstmal überhaupt ein Visum als Rentner zu bekommen, braucht man schon mal ein Mindesteinkommen von 1.600 Euro monatlich, also im Rentenbescheid oder eben das vergleichbar als Deposit auf dem Konto fürs Jahr im Voraus. Das ist also Minimum. Ich weiß das jetzt dadurch, dass ich einen Italiener kennengelernt habe im Fitnessstudio. Der hat sich von seiner Frau getrennt, hat also das Retirement-Visa beantragt und hat zu wenig Rente. Und der muss jetzt befürchten, tatsächlich dann auszureisen, weil er nicht genug monatlich an Devisen von außerhalb quasi nach Thailand bringt. Mhm. Also es werden Rentnervisa.
Okay, das heißt also, aber man hört schon raus, die achten sehr strikt darauf, wer ist im Land, genau, und wer muss das Land auch dann ganz konsequent, genau, wieder, genau, verlassen.
Genau, das geht auch dann wie geschnitten Brot.
Und für die Lebenshaltung, also sagen wir mal jetzt ordentlich essen.
Ja, jetzt sagen wir einfach mal so, jetzt seht ihr, ein Durchschnittsbusfahrer verdient 400, 500 Euro im Monat und muss davon seine Kinder ernähren, zur Schule schicken und essen. Vielleicht die Frau hat auch noch einen anderen Job. Dann kommen die mir, also ich habe mal so einen Cheap-Charlie-Monat gemacht. Also jetzt abgesehen vom Wohnen und Essen, man kommt am Tag mit 2-3 Euro aus, wenn man will.
Wahnsinn.
Dann ist natürlich jetzt nicht das Bier dabei. Und es gibt manche, so mit Mindestlohn gibt es ja auch aktuelle Diskussionen. Dann sieht man so die Fahnenschwenker, wo ich sage, der arme Kerl steht jetzt 10 Stunden an der Straße, schwenkt die Fahne nach Mindestlohn. Der kann dann nach Hause fahren, kann noch was essen und kann sich kein 2 Bier kaufen. Mhm. Also das ist natürlich dann sehr eingeschränkt.
Das kostet,
oben hin ist alles offen. Also, ne?
Ja. Was kostet denn, also du sagst 2-3 Euro, wenn du jetzt ein Mittagessen dir holst oder ein Abendessen, was Warmes an so einer Garküche vielleicht, kosten das 1 Euro, 2?
Ja, das fängt ab 40 Cent an für eine Portion, kommt drauf an, was. Und das ist auch so ein Hintergrund, eben in den Touristenvierteln kostet alles das Doppelte. Also egal, ja, ob an Obstständen oder sonst wo was. Oder gerade eher auf dem Land oder außerhalb von Bangkok, jetzt außerhalb von der Metropole. Außerhalb von den Touristengebieten in der normalen Nahversorgung ist es wirklich sehr, sehr günstig.
Was kostet ein Bierchen?
Es gibt eine Alkoholsteuer und Luxussteuer, das gehört dann eher mit dazu. Also ein Bier, so 1,50 kostet ein Singa-Bier im Supermarkt, die Flasche.
Und das ist ja das, was auch hier verkauft wird, das traditionelle Bier. Ja. Dann gibt es wahrscheinlich noch ein anderes. Ja,
es gibt noch Leo-Bier und Shang-Bier, also es gibt Biersorten schon. Aber ich sag mal, vom Grundpreis immer um die 1,50 pro Flasche.
Okay.
Und im Restaurant natürlich etwas mehr.
Und was vermisst du aus Deutschland, wenn du vor Ort bist? Also was man dir jetzt quasi mitbringen kann, wenn man dich besuchen kommt? Ich frage für einen Freund.
Also was ich mir jetzt auch mitbringe, ist wieder so ein Kaffeecups.
Was ich dir mitbringe, wo ich verhaftet werde am Flughafen wahrscheinlich, was ist da drin?
Nein,
ist
also Couscous und Bulgur, so Sachen sind natürlich, also alle Importprodukte gibt es natürlich im Supermarkt zu kaufen.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die...
Timos lang vorbereitete Rache an mir, weil ich ihm alle Gutscheine zum Geburtstag nie eingelöst habe, über 40 Jahre. Haben Sie den Koffer selbst gepackt? Das hat mir ein Freund zugesteckt.
Verstehe, kommen Sie
mal. Ja, aber ich wüsste nicht, was ich jetzt von Deutschland doch illegal importieren sollte, was ich da nicht kriege.
Teigknast.
Also ich kriege ja da
alles, Bull, du hast mir Bulgur jetzt gegeben, ja, und Pfefferminz.
Pfefferminztee ist komischerweise, ach ja, also Beuteltee teurer.
Nein, die Kräuter
in den Teebeuteln sind schon echt.
Ein bisschen Gras drin.
Ja, das ist ja schon seit vorletztem Jahr legalisiert.
Auch in Thailand, da muss ich mir ja keine Sorgen machen.
Ich hoffe nur, dass es wieder rückgängig gemacht wird, weil das hat schon so überhand genommen, dass ganz viele Inseln, die gehen da in der Dunstglocke schon unter mit den ganzen Partyköpfen.
Ist das auch die Insel, wo ich hinfahre mit dir?
Nein.
Du stehst im Nebel auf, ich komme nicht mehr zurück.
Ja, Mann.
Also, jetzt ganz kurz. Wir haben jetzt verschiedene Fragen sehr gut beantwortet. Ich komme ja mit einem Haufen Kindern ich fahre ja nicht alleine, sondern wir sind ja in einer Reisegruppe. A hat dem Timo ja schon mal vorgeschlagen, du hast ja auch schon mal Nachbarn von mir in Bangkok empfangen und denen was gezeigt. Hast du eigentlich gar keinen Bock, da so ein bisschen einen auf Fremdenführer zu machen? Nein.
Ist aber so, ich habe auch selber ganz viel, bin ich jetzt rumgereist in den letzten 12 Jahren. Und gerade die Zeit, die 9 Monate, wo Reisetouristenstopp war, war es ja sensationell nochmal. Dann jetzt mit der Motorradgruppe seit 2,5 Jahren sind wir regelmäßig unterwegs, wo ich an Plätzen war, wo man so nie hinkäme. Ich habe tatsächlich auf Instagram so einen kleinen Account mal gegründet mit Bangkok by Chef, weil ich eben Koch bin vordergründig.
Dem ich selbstverständlich folge.
Wo viele Köche interessiert waren. Oder ich natürlich als Koch das meiste Bericht erstattet hatte über die Küche in Thailand. Das heißt, die Garküchen ist ja omnipräsent. Man kocht ja kaum zu Hause. Man kann überall essen gehen. Selbst morgens um 4 fangen die ersten Hühnchengrillereien an für die Leute, die zur Fabrik gehen, schon ihr Mittagessen da kaufen.
Wir müssen einen Account pushen, Timo. 95 Follower, ja. Wir brauchen mehr.
Ja, und darauf hat sich mal ergeben, dass ich dann so einen Tourguide gemacht habe für Köche. Mhm. Also mit dem Schwerpunkt Nachtleben und Köche. Also Vergnügungsmeile und Küche eben mit Skorpionessen und Käfer und den ganzen Firlefanz. Und dann habe ich mal gemerkt, dass es aber doch recht anstrengend ist, Touristen durch Bangkok zu führen. Einmal, weil die sofort komplett erschlagen und ergriffen sind. Das ist schon fast zu viel. Also ich habe die Leute mehr oder weniger überfordert. Und für mich ist es natürlich sehr anstrengend, den ganzen Tag damit rumzurennen und alles zu zeigen. Und typischerweise auch hier bei deinen Freunden, die da waren, ich habe die dann samstags mal mitgenommen nach Chinatown, wo ich eigentlich immer sehr gerne hingegangen bin. Die kamen auch zu einer Reisezeit, wo es so bumsvoll ist. Kann ich nicht mehr ertragen. Also ich würde da niemals samstags abends hingehen, weil es so voll ist. Die habe ich natürlich dahin begleitet und habe gesagt, so und jetzt hier viel Spaß. Und bitte schön,
wie er wieder nach Hause kommt.
Ja, denen schon erklärt, was sie wie machen sollen, aber ich könnte das jetzt nicht genießen, da rumzurennen. Hm.
Musstest du schon mal so Urlaubern aus der Patsche helfen? Ich habe kein Geld, Timo.
Nee, Geld nicht, aber eben von der Kommunikation natürlich. Es ist schon hilfreich, weil gerade wenn man die Sprache dann kann, vermeidet man ja ganz klar
so, Fettnäpfchen.
Ja, nicht so abgezogen zu werden. Also die Thais sind schon clevere Leute, auch gerade mit Touristen. Es gibt also so einen
Nepper-Schlepper-Bauernfänger.
Der ist aber nicht so bösartig. Also ich merke das ja selber, wenn ich irgendwo hingehe und selbst Thai spreche oder auf Thai nach dem Preis fragen, gucken die mich an und ich merke, wie die überlegen, wo können sie denn rangehen.
Also
der kennt sich ein bisschen aus, dann ist das also ein bisschen ungünstig. Ich bin ja trotzdem noch ein Teurer. Also wenn meine Frau dann irgendwie, sag mal, was anfragt, im Gegensatz zu mir, ist es deutlich günstiger. So, also aber wie gesagt, man braucht keine Angst haben, dass man hier abgezogen wird und dann kriegt man noch Portemonnaie rausgezogen oder so, das nicht. Es gibt ein paar Einzelfälle, die aber auch verfolgt werden.
Also im Zweifelsfalle ist es ja auch nicht so schlimm, ob ich jetzt fürs Taxifahren als Deutsche, die jetzt zu Hause für A nach B 20 Euro zahlt, ob ich jetzt 20 Euro fahre oder bezahle oder 6,
ist mir dann auch ein Wurst. Deswegen funktioniert das ja auch, dass, sag ich mal, hier, man kann mit dem Taxi, sagen wir, für 25 Euro nach Pattaya 100 Kilometer fahren. Das macht natürlich. Dann ist man mit 2-3 Leuten unterwegs, und dann kann man sich das noch teilen.
Was?
Dann ist das gut. Also die Preise sind ja geringer.
Auf nach Thailand.
So, aber es gibt eben auch in Bangkok Stücke, je nachdem, wo ich dann auch fahren muss, wo die sehen, das ist ein Farang, also nicht Thai, ein Weißer, wo gern automatischer Preis höher ist. Und natürlich, der ist trotzdem noch so günstiger, dass ein Europäer sagt, ach super, nehme ich.
Und dann?
Ich würde aber nicht mehr bezahlen. Und ich
Und jetzt kommt Timos absolute Lieblingsfrage, das Highlight des heutigen Tages, der Höhepunkt unseres Gesprächs. Woran erkennt Timo deutsche Touris in Thailand?
Wenn das ist sie
schon
nicht
eine
sagen.
Alliteration quasi. Ja. Deutsche Touris in Thailand.
Teutonische Touris.
Ja, sehr gut, Christoph. Ja.
Also, der Hintergrund ist, ich hatte mal Besuch aus Deutschland von jemandem in Bangkok. Wir haben uns getroffen
an einer Kreuzung. Namen.
Nein, ich sag keinen Namen.
Ich kenne sie alle.
Und es war bekannt, dass wir abends in ein netteres Restaurant gehen. Zwar an der Touristenmeile, aber netter. Netter heißt für mich, ich habe auch immer eine lange Hose an und laufe da nicht mit den Badelatschen abends im Nachtleben rum oder in der Cocktailbar im Unterhemd. So, und dann hat er angerufen, ja, wir sind da. Ich so, ich finde euch nicht, ich sehe euch nicht. Und dann stand ich, wir sind hier an der Kreuzung. Ich guck und ich sah eben, das war eine typische Touristenmeile, ich sah eben nur die ganzen Köpfe. Und dann steht der da und winkt und dann sehe ich, ach du liebe Zeit. Umgedrehte Kappe, abends, eine Sonnenbrille noch, hinten am Hinterkopf rangeklemmt, Muskelshirt, kurze Buchs, Badelatschen, weiße Socken. Und ich sage, Leute, ich habe mich schon fremd geschämt. Der ist da gekommen, ich sag, du weißt, wir gehen abends in ein Restaurant, ein schönes Restaurant. Ja. Und ich sag, wie rennst du denn rum? Weil in Deutschland läuft der auch ganz normal rum.
Genau.
Der sagte, wieso? Wir sind doch hier in Thailand im Urlaub.
Ja, das ist so respektlos. Ne?
Ja, Mädels, die dabei waren, auch gefragt. Ich sag, wie seht ihr das denn? Und dann sind wir wieder bei den Thais, die sagen, wieso? Das ist doch ein deutscher Urlauber. Aber ohne zu werten. Die sagen also nicht, das ist ein Assi-Urlauber oder wie ist der denn angezogen?
Sie sagen es einfach nicht.
Das ist ein deutscher Urlauber. Mhm, aber die werten es nicht.
Ja.
Das heißt, die sagen, wieso, ist doch ein netter Kerl. Doch. Also die
so ein netter Assi.
Ich reg mich mehr drüber auf.
Ja, ja, klar. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, warum du dich aufregst. Das ist diese Gedankenlosigkeit, weil du das anders erlebst,
genau.
wenn diese Kultur dir hilft oder anderen im Allgemeinen gerne hilft und darauf Rücksicht nimmt, was du für Befindlichkeiten hast. Und dann siehst du jemanden, der da rumläuft, der sich da gar keine Gedanken, weil ihm das egal ist oder weil es zu Hause auch so machen wird.
Ja, aber hier zieht er sich auch sein Hemd von Kick oder bügelt er über und zieht das an, um in den Club zu kommen. Also
okay, ja, das stimmt. Ah, das
und da werden so manche also normale Regeln einfach so außer Acht gelassen, weil es im Prinzip keine Sanktionen gibt.
Ja.
In Deutschland käme der gar nicht rein und hier welcome. Und wird noch hofiert, weil er...
Also wir halten fest, du bist ja auch kein Teil einer deutschen Community in Bangkok, nein, weil genau aus den gerade genannten Gründen, und du bist jetzt auch niemand, der da jetzt Touristengruppen durch Bangkok
karrt.
Nein, ich würde wirklich enge Freunde denen das zeigen und so weiter, aber ich würde es jetzt auch nicht, das ist, wie ich ja eben gesagt habe, viel zu anstrengend oder zu nervig.
Ich komme jetzt mit Kindern. Was gucke ich mir mit Kindern in Bangkok an?
Wir haben ja eine kurze Zeit noch und man kann jetzt nicht alles machen. Und ich bin jetzt schon am Basteln mit dem Plan, dass eben alle da auf ihre Kosten kommen und zufriedenstellend bedient werden. Wir können ja nicht das abfrühstücken, was ich jetzt in Jahren gesehen habe oder ein Highlight.
Aber ich meine, weil du vorhin sagtest, Bangkok ist überfordernd, voll und so.
Natürlich möchte ich euch manche Sachen ersparen. Zum Beispiel der liegende Buddha am Wat Pho, das ist der Hauptanlaufpunkt für Touristen. Der ist so voll, das kann man kaum ertragen.
Ich möchte den liegenden Buddha sehen.
Und trotzdem würde ich mit euch da irgendwo hinfahren oder zumindest das mal vorbeigehen, dass ihr das gesehen habt, weil ihr noch nicht da wart. Also das ist ja auch, es hat ja seine Berechtigung in so Touristenvierteln. Nur für mich ist es ja
eine Belastung.
Das ist auch das Schwierige, was viele denken. Die kommen, ach ja, der hat ja auch alle mögliche Zeit und der kann mit uns überall hinfahren.
Du arbeitest ja nicht mehr.
Ja, genau, ich arbeite nicht mehr. Aber ich bin ja trotzdem, deswegen, ich war da schon 50 Mal.
Ja, das ist ja wie der Kölner Dom für mich. Ich weiß, aber ich wollte nur grundsätzlich sagen, Bangkok ist eine sehr große Stadt. Es ist sehr voll, es ist sehr lebendig, aber es ist trotzdem auch etwas, wo man mit Kindern 3-4 Tagen Programm machen kann.
Ja, du sicher. Kannst ja 24-Stunden-Programm machen. Das ist gar keine Frage.
Oh ja, und dann fahren wir nämlich, das muss ich noch dem Christoph sagen, falls ich als verschollen gemeldet werde. Nee, aber da kommen wir gleich noch zu Bank. Thailand ist ja grundsätzlich sicher, ne? Also wir fahren dann, nur wenn der Timo fährt, vielleicht doch nicht.
Ich fahre euch in die Berge und verkaufe eure Organe. Ja, habe ich mir alles ausgerechnet. Augen,
Niere, Leber.
Leber nicht. Doch von den Kindern, die sind noch jung und frisch.
Die haben noch nichts getrunken, ja, stimmt. Glaube
dann fahren wir mit ein bisschen da die Küste runter, genau. Richtung Koh Samui und dann machen wir da.
Und dann fahren wir auf die Insel noch und machen da noch ein paar Tage auf
Halligalli.
Der Insel.
Halligalli. Und du kochst für uns, da freue ich mich drauf, Timo. Was hast du gesagt? Du hast gesagt, du kochst für uns.
Ja, ab und zu mal.
Nee, jeden Tag.
Nein, wir haben gerade am Meer gibt es ja Möglichkeiten, schön was zu kaufen und so weiter.
Das glaube ich.
Aber in Bangkok selber gibt es ja eine Fülle von Restaurants. Es ist ja fast jeder Teil nur draußen.
Also da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, lieber Timo. Und ich weiß gar nicht, wie lange bleibst du jetzt noch hier? Ein paar Tage.
Bis Freitag. Ja. Also ein paar wenige Tage.
Ach Mensch, wann kommst du das nächste Mal wieder?
Geplant nächstes Jahr im Juli.
Was, so spät?
Ich habe ja wieder alles erledigt erstmal hier, was zu erledigen gilt. Es sei denn, jetzt wäre irgendwas
wir verstehen.
Familientechnisch, was zu erledigen wäre.
Verstehe.
Entmündigungen.
Ach, Timo, es war herrlich, dass du heute in unserem Podcast warst. Haben wir irgendwas vergessen?
Haben wir irgendwas vergessen, was wir fragen müssen
am
über
Herzen
Thailand?
Liegt, also sicher ist es da auch, ja. Also wir müssen
das ist tatsächlich eine Frage von vielen. Meine Frau sagt immer, ja, was denken die denn, dass die Kinder noch auf dem Elefant zur Schule reiten? Also ich sag mal auch, Schulen sind besser ausgestattet mit iPad und so weiter und Online-Unterricht und Lehrerschaft als in manch anderen europäischen Land.
Ich glaube, Leute haben mehr so an kriminelle Dinge, aber ich fühle mich total sicher. Nein. Ich habe noch nie gedacht, Thailand ist nicht sicher.
Also in Düsseldorfer Bahnhof finde ich dann wesentlich...
Oder Kölner.
Oder Altstadt.
Gehe ich ja nicht hin, finde ich wesentlich... oder bin ich aufmerksamer oder da mache ich mir Berechnung oder checke, wo mein Portemonnaie oder wo mein Geld ist oder... Als jemals, ich habe nicht einmal in den letzten 12 Jahren eine Situation gehabt, wo ich irgendwie mich unwohl gefühlt habe. Also und ich bin ja auch in grenzwertigen Regionen unterwegs gewesen, wo ich nicht einmal gesagt habe, so oh, jetzt fühle ich mich aber...
Nee, also den Gedanken habe ich überhaupt nicht. Ich bin sehr glücklich und
ich freue mich für euch. Ich kann nämlich nicht mitkommen.
Dass ich diese Reise antreten darf, dass du uns da so warmherzig empfangen wirst.
Genau.
Und wir dann hoffentlich nach 3 Tagen voll zerstritten.
Ach,
schreit ich wieder. Er lässt mich immer in der Pampa raus.
Dann schicke ich euch einfach mit dem Taxi auf Tuk-Tuk. Die Insel.
Genau.
Tuk-Tuk.
Tuk-Tuk auf die Insel.
Dann überteuert ein Tuk-Tuk auf
Tschüssikowski.
4 Tage Fahrt.
Ja, wir schaffen das schon. Also Timo, vielen Dank.
Vielen Dank.
Falls ihr noch Fragen habt an Timo, denkt dran, Bangkok bei Chef.
Bangkok bei Chef ist
Timos Insta.
Oder
folgt auch gerne Christoph und mir, aber lieber erstmal mir.
Ja, natürlich. Du hast ja noch nicht so viele Follower.
Hör mal, Bangkok bei Chef folgt mir gar nicht, ja? Das wird sofort geändert. Geh da sofort rein ins Problem. Nix da, faule Ausreden. Also,
ich habe mich schon mit meinem Privat-Account.
Ja, verstehe.
Was, Timo, die Teil, noch letzte Frage, begrüßen sich ja quasi so mit so... Wie nennt man das?
Das ist der Wei.
Der Wei,
die Hand. Begrüßungsform.
Die Hand zusammen, die Hände zusammen und dann so vor der Brust. Und wie verabschiedet man sich?
Ja, es gibt verschiedene Positionen der Hand, die dann auch den Stellenwert des Gegenübers
klar machen.
Das heißt, das ist schon eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Form der Kommunikation, auch um den Respekt dem Gegenüber zu
niemals
erweisen.
Die Hand geben,
zum Beispiel,
ja?
Dass der Jüngere den Älteren zuerst grüßt und so weiter. Oder den Höheren
so wie hier bei uns früher.
Also gut. Das ist schon ähnlich, also weit mehr als nur die Hand geben.
Also, sollte man überhaupt die Hand geben? Also wenn ich jetzt Leute treffe...
Man sollte es als Tourist nicht unbedingt falsch machen, weil das wirkt dann wieder affig.
Also aber ja, was wie
also es gibt ja viele Thais, die es machen und Touristen, die dann den Wei, mittlerweile können die Thais darüber, sag ich mal, hinweggucken und finden es vielleicht auch noch wieder positiv. Oh, der bemüht sich wenigstens. Aber sag ich mal, wenn man länger drin wohnt, habe ich also lange auch geübt mit meiner Frau, dass ich eben das schon gesellschaftlich richtig einbaue. Und ich als Farang mache mit Sicherheit nicht dieselben Formen wie ein Thai zwischen Thais, zwischen Thai Angestellten. Dem Arbeitgeber und so weiter oder den Mönchen gegenüber oder den höchsten Gruß dem König gegenüber, wo noch demütiger im Prinzip der Wei ausgeführt wird.
Aber wie begrüße ich jetzt die Leute, wenn ich das jetzt alles, es hört sich kompliziert an.
Hello!
Also sag ich einfach nur, aber also man schüttelt keine Hand oder was?
Mit Sicherheit in Bangkok, klar, in denen gibt es auch viele oder viele Thais mir gegenüber, die jetzt nicht wissen oder wie ich mich, also auskenne, kriegt man auch vielleicht mal die Hand gegeben.
Oder wenn du dem ausgewanderten Berliner begegnest, da
klatsch dich ab.
Genau. Hey Wolle, alles klar, hier kommst du gut parat mit deinen 1600 Euro oder was?
Richtig.
Pro Monat.
Naja, also wir werden es hoffentlich dann richtig machen, wenn es soweit ist.
Ja.
Und
also man kann viel falsch machen und wie gesagt, ich habe da auch viel dazugelernt und manchmal stand ich da auch und habe gemerkt, so ups, das war vielleicht jetzt nicht so geschickt oder so raffiniert. Andersrum auch, wie gesagt, mit der rheinischen Art sind manche auch sehr überfahren oder fühlen sich sehr schnell überfahren.
Gibt es eigentlich eine Kölschkneipe in Bangkok? Das gibt es bestimmt doch auch. Da gehen wir als erstes hin. In New York gibt es zum Beispiel auch eine, wahrscheinlich nicht nur eine, aber ich kenne eine Kölsch-Kneipe.
Es gibt Bierbars, wo es auch deutsches oder Importbier gibt, aber das ist auch eine reine Altbier-Kneipe.
Sohn wird wahrscheinlich 500 FC-Aufkleber mitbringen und die überall in Bangkok verteilen.
Na, kommt er direkt erstmal in
Knast. Das wäre nicht so eine geschickte Idee, weil wie gesagt, auch die U-Bahnen sind so sauber. Oh. Es gab da mal so eine Werbung von so einem Beauty-Produkt, wo die so die Zähnchen, da habe ich gesagt, das juckte mir in den Fingern, so die Zähne schwarz zu malen oder so eine Brille. Und dann hieß sofort, um Gottes Willen hier, da gibt es sofort Arbeitsstunden und ist ja auch Kamera überwacht. Insofern, also das ist keine gute Idee, da so Sticker zu verteilen.
Als ich vor 2 Jahren zuletzt in New York war und unsere alte Schulfreundin Marion besucht habe, bin ich über die Brooklyn Bridge, weil Marion hat auch keinen Bock mehr mitzukommen. Die sagt, ja, ich wohne hier, blöde Kuh, dann gehe ich halt alleine her. Und dann bin ich über die Brooklyn Bridge gelatscht und da war da so ein Stopp. So ein Schild.
Ein
Foto, ein Sticker von Thomas Gottschalk von 1985. Und ich so, Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin Thomas Gottschalk.
Ja,
ich klebe überall Fotos von mir hin, aber erst am letzten Tag.
Ja.
Folgen Sie mir auf Instagram. So, lieber Timo, reicht's aber auch.
Ja, vielen Dank.
Das haben wir alles gesagt. Muss jetzt wieder erstmal für neuen Gesprächsstoff immer 40 Jahre vergehen.
Ja.
Also, danke sehr.
Wir können ja nochmal zusammen sprechen, wenn du wieder zurückgekommen bist, wie es denn war oder ob wir gar nicht mehr miteinander sprechen.
Das könnte sein.
Das wird schon alles
gut. Nee, da haben wir schon andere Sachen durchgestanden,
ja,
ne?
Genau.
Verschiedene, diverse.
So, Timo. So,
lieber Timo.
Wir müssen noch einmal anstoßen. Das gehört zum Ritual.
Das machen wir sonst nie.
Nee. Nein.
Genau.
Vielen Dank. Grüße nach Thailand. Danke, danke, jawohl, danke. Ich freue mich auf Bangkok und alles, was dazu gehört.
Und Strand.
Genau, danke.
Hau rein.
Jo.
Tschüss.
Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV- und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.